Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute ist eine ganz besondere Folge, auf die ich selber mich auch schon lange gefreut habe. Denn heute habe ich mal als Gast keinen Dartspieler hier, sondern einen echten Experten. Und zwar ist heute bei mir der Florian von der Achilles Physiotherapie in Greifswald. Ich habe es ja öfter mal schon hier in den Folgen erwähnt, dass ich selber ja aus Brandenburg nach Greifswald hochgezogen bin, vor einem Jahr circa. Und war dann selber als quasi Patient in der Praxis bei Florian und habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Denn etwas, was mir sehr imponiert hat, war die Ausrichtung auf die Ursachenbehebung. Also man hat, finde ich, oft generell im medizinischen Kontext oder halt auch bei Physiotherapie und Co., oft so die Erfahrung, gerade als Sportler, jetzt nicht nur aus dem Dart-Aspekt gesprochen, sondern auch vom Fußball damals, dass oft nur so die Symptome irgendwie behandelt werden, aber ja nicht die wahren Ursachen. Und genau anders war das bei Florian in der Praxis. Und heute werden wir mal aus Sicht eines Experten im Physiotherapiebereich auf die ganze Thematik des Dartsports kommen. Und daher begrüße ich jetzt ganz herzlich nochmal offiziell den Florian von der Achilles Physiotherapie. Grüß dich.
Jo, hi, servus. Vielen Dank fürs Gespräch, schönen Dank für die Ankündigung. Lass uns loslegen und die wichtigen Themen im Leben besprechen.
So machen wir das. Danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe dieses ganze Thema Dart verbunden mit physiotherapeutischen Ansätzen oder Möglichkeiten, sich zu verbessern, schon seit längerem irgendwie so im Hinterkopf. Und habe mich immer gewundert, dass das so kaum irgendwie besprochen wird in der ganzen Szene, die ja doch sehr, sehr wächst. Und wir haben ja unglaubliche Zahlen mittlerweile erreicht. Jetzt fängt die Dart-WM bald wieder an, in einer Woche circa. Das heißt, das riesige mediale, ja, der mediale Fokus liegt extrem wieder drauf. Wir haben wieder in Millionenhöhe Zuschauer jeden Tag. Leider nicht hier im Podcast, aber zumindest schon mal am TV.
Noch nicht.
Genau. Wir sind ganz knapp dran. Aber dieses ganze Thema ist sozusagen noch völlig unterschätzt, glaube ich. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir darüber reden. Vielleicht mal so aus deiner Sicht erstmal, wir haben ja dann darüber gesprochen jetzt im Vorfeld. Du hast doch im neuen Magazin, was im Januar erscheinen wird, mehrere Seiten, wo du ein paar Sachen erklärst, auch mit Grafiken und Co. Wie ist denn so dein Blick erstmal als Physiotherapeut auf den Dartsport gewesen von außen, ohne dass du damit ja irgendwie groß in Berührung warst? Also hast du irgendwelche Aspekte, wenn du jetzt sagst, du guckst dir einen Dartspieler an, wo du sagen würdest, die fallen dir als Physiotherapeut direkt von außen auf, was wahrscheinlich Themen sind?
Wenn ich als Physiotherapeut, egal in welchem Sport mir Leute angucke, fallen natürlich immer Dinge auf. Es sind nicht nur im Sportbereich, das ist ja auch jeder Mensch, der draußen über die Straßen rennt. Ist es ja letztendlich mein Beruf, darauf zu achten, was ist da eventuell in einer gewissen Art und Weise auffällig. Dementsprechend ist es beim Dartsport gar nicht groß anders. Was vielleicht ein bisschen der Unterschied ist, dass ich, wenn ich den Dartsport betrachte, schon das Gefühl habe, dass die Leute, die das machen, schon in ihrem Sport sehr, sehr fokussiert auf der Sache arbeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass die grundlegenden sportlichen Komponenten, die dazu beitragen, dass man halt eine Leistung auf lange Zeit gut reproduzierbar wiedergeben kann, ein bisschen vielleicht vernachlässigt werden. Es ist aber in vielen anderen Sporten auch da nicht anders. Also wenn ich mir jetzt, auch den Fußball im Kinderbereich angucke, wo vielleicht der Papa von irgendeinem Spieler da eben den Verein trainiert, dann ist es aller Ehren wert, dass sie das machen. Allerdings fehlt oft einfach so ein bisschen die fachliche Sicht auf die Sache. Also da geht es halt nicht nur darum, den Ball ins Tor zu schießen, sondern man muss ja auch gucken, dass die Knie irgendwie geradeaus laufen. Und das Gleiche dann auch wieder auf den Dartsport betrachtet. Wenn ich halt einen Wurf zigtausendmal reproduzieren möchte, dann muss natürlich eine gewisse Grundlage da sein in der körperlichen Fähigkeit. Also ist die Haltung einigermaßen grundlegend in Ordnung? Ist die Schulter in der Position, wo sie hin muss? Und alles solche Dinge. Also man sieht in jeder Sportart Defizite, dementsprechend auch beim Dart.
Ist ja so, dass wir beim Dart quasi auch aus einer Grundlage kommen, wo vor allem oft auch sehr korpulente sozusagen Sportler in der Weltspitze standen, die dann auch so irgendwie diesen ja, Lifestyle verkörpert haben, dass man nicht allzu viel jetzt auf sich achtet vielleicht und trotzdem Weltklasse-Sportler ist in seinem Bereich. Und das ändert sich jetzt ja gerade relativ stark, dass immer mehr Spieler auch ihren gesamten Lebenswandel umstellen und darauf anpassen. Also das professionalisiert sich extrem, gerade auch, weil jetzt in den letzten Monaten auch viele der Top-Spieler an die Öffentlichkeit gegangen sind und über ihre Probleme geredet haben, sei es in den Gelenken, sei es generell mit dem Rücken und dem ganzen Wurfapparat. Also ich glaube, dass da ein Bewusstsein entsteht. Und ja, es ist ja so, dass man auf den ersten Blick schon sieht, dass es das halt eine sehr einseitige Belastung ist im Dart auf jeden Fall, weil jeder von uns wirft nur mit einer Hand im Normalfall. Die wenigsten wechseln innerhalb des Spiels irgendwie hin und her. Und dementsprechend, dann stehen wir meist noch sehr verdreht an Bord. Also wir haben da eine sehr quasi einseitige Belastung. Ich habe ein paar Punkte gesammelt, so auch von euch als Zuhörern, habe auch mit vielen Leuten im Vorfeld gesprochen, was sie so interessiert. Also würde ich einfach so ein paar Fragen mal reinwerfen, Florian, und dann kannst du uns dazu vielleicht ein paar Aspekte mitgeben.
Sehr gerne.
Ein großer Aspekt, der auf jeden Fall immer aufkommt, sind Rückenprobleme. Natürlich, ja, kann sich jeder irgendwie selber herleiten. Klar, ich stehe verdreht, ich stehe einseitig, ich mache die ganze Zeit keine natürliche Körper sozusagen Haltung. Aber hast du da irgendwelche Aspekte? Ich habe dir ja auch selber ein bisschen gezeigt, wie ich zum Beispiel stehe und dass ich ja auch damit Probleme habe, wo du sagst, das könnte man vorbeugend machen, grundsätzlich, um sich sozusagen dazu erhalten, dass man vielleicht auch in 20 Jahren noch vernünftig an Bord werfen kann ohne Schmerzen.
Ja, auf jeden Fall. Also die Grundlage ist ja schon mal, das sogar noch vor dem Sport zu sehen. Also wenn du jetzt mal durch die Stadt gehst und mal die Leute fragst, wie viele Leute da draußen, die nicht Dart spielen, Rückenschmerzen haben, dann wirst du wahrscheinlich bei 80% der Leuten irgendwie zumindest in der Geschichte schon mal Rückenschmerzen gehabt haben. Das heißt, jeder Dartspieler bringt ja schon seinen Pack eventuell aus dem Alltag mit. Ne? Und dann kommt noch diese Einseitigkeit dazu. Also dass da Probleme auftreten, liegt in der Natur der Sache. Was ich immer für sehr, 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 sehr wichtig halte, ist natürlich erstmal eine Analyse zu betreiben, was ist da eigentlich los. Also jeder Mensch, der da draußen rumrennt, hat natürlich irgendwie die gleichen Knochen und die gleichen Muskeln, aber nichtsdestotrotz ändert sich der ganze Bewegungsablauf durch die alltäglichen Anforderungen. Also jemand arbeitet am Schreibtisch, der nächste ist Maurer, der nächste hat einen Job, keine Ahnung, ist Pilot oder was auch immer die Leute so machen. Und daraufhin bilden sich Bewegungsmuster aus, Haltungsmuster aus, die dann natürlich wieder die Grundlage für andere Aktivitäten bilden. Also mein Ansatz oder unser Ansatz hier in der Praxis, also eigentlich immer der gleiche. Wir gucken uns zuerst die Körperhaltung an, ohne jetzt zu sagen, die Haltung ist richtig oder sie ist falsch, sondern wir versuchen zu differenzieren, ob diese Haltung für die Aktivitäten, die Leute haben, sinnvoll sein können. Von der Idee muss man verstehen, zum Beispiel, wenn man sich jetzt den Lendenwirbelsäulenbereich anguckt, dann bildet die Lendenwirbelsäule ja die Basis für die Brustwirbelsäule und die wiederum für die Halswirbelsäule. Und wenn es jetzt in der Lendenwirbelsäule schon eine statische Position gibt, die der Brustwirbelsäule ein bisschen eine Bürde mitbringt, dann wird es der Rücken nach oben halt nicht leichter haben. Das heißt, man sollte erstmal schauen, ist die Wirbelsäule in einer gewissen Art und Weise für die Belastung, die wir vorhaben, gut positioniert. Dafür ist die Wahrnehmung für diesen Rücken eigentlich super wichtig. Also habe ich überhaupt ein Gefühl, was meine Wirbelsäule da macht oder nicht? Spüre ich, wie sich meine Lendenwirbelsäule positioniert hat, oder habe ich eigentlich so gar kein Gefühl dafür? Also der erste Ansatz wäre eigentlich mal, in sich mal reinzuhorchen und zu gucken, wie stehe ich da eigentlich am Brett?
Ist
Das
das
wäre
super
so
interessant?
der erste Ansatz.
Ist das super interessant, weil ich ja auch sozusagen bei euch selber sozusagen meinen Stand mal richtig reflektiert habe und ja auch daran arbeite. Kann man an der Stelle schon mal sagen, ihr habt doch ein großes Online-Portal, wo du ganz, ganz viele Videos drin hast, die genau auf die spezifischen Probleme eingehen, auch vieles, was für den Dartsportler wichtig ist, wo man sich sozusagen dann auch selbst vieles angucken kann. Ich habe da auch so ein monatliches Abo selber und arbeite damit. Verlinken wir auch unten alles in der Beschreibung oder in den Shownotes nochmal, wenn ihr nach der Folge mal reingucken wollt. Und diese mit dem Stand ist zum Beispiel so, jetzt wo du gerade gesagt hast, ist mir wieder aufgefallen, dass ich hier gerade vorm Mikrofon sitze, wie der Glöckner von Notre Dame, wieder mit einer Haltung. Also man merkt dann immer erstmal so, gerade wenn man auch zum Beispiel viel am PC arbeitet, Das ist das, was mir aufgefallen ist durch dieses Arbeiten jetzt mit euren Videos und auch mit euch vor Ort, dass mir ab und an jetzt schon mal öfter auffällt, wie ich eigentlich gerade total krumm und schief sozusagen meine Haltung habe. Und wenn ich mich dann aufrichte, wie ich auch oft direkt bei der Atmung einen Unterschied merke, dass das sozusagen befreiter ist. Und das sind alles Themen, die an Bord natürlich auch eine Rolle spielen. Zu diesem Stand habt ihr auch viele Videos, ich glaube auch bei Instagram und YouTube sogar einige, ne?
Ja.
Genau, verlinken wir auch alles nochmal unten.
Es ist wirklich immer total spannend. Das, was ich vorhin schon meinte, dass man erstmal eine Wahrnehmung schulen muss. Und das, was du gerade beschrieben hast, dass du, seitdem du dich damit beschäftigst, im Alltag viel öfter merkst, wie du dann stehst oder sitzt oder so, das ist genau das, was nachher den Ausschlag gibt. Weil was ich nicht merke, kann ich nicht beeinflussen. Ohne, wie gesagt, jetzt bewerten zu wollen, ob der Stand richtig oder falsch ist. Aber wenn ich es halt nicht checke, was ich da mache, wird es halt sehr, sehr schwer zu oder anzupassen, zu variieren, wie ich es verbessern könnte. Ja, genau. Und das ist, ja, letztendlich ist das der Ansatz in der, auch in unserem Online-Physiotherapie-Portal, also in der Achilles Online-Physiotherapie, dass wir am Anfang immer erstmal eine Analyse auch als Video bereitstellen, wo man sich mal angucken kann, wie stehe ich, wie bewege ich mich, was mache ich, und darauf entwickeln sich dann halt Übungen, ne? Weil einfach nur irgendwas zu trainieren und zu wissen, warum, hilft selten weiter.
Generell ist das auch jetzt aus Dartspielersicht ein guter Aspekt, einfach mal sich bewusst zu machen, auch an Bord, wie stehe ich. Also auch jetzt, wenn man zum Beispiel gerade vielleicht nicht gute Leistung abruft oder so, dann ändern wir als Dartspieler halt schnell viele Sachen, den Wurfstil, dies und jenes. Aber dieser körperliche Aspekt, sozusagen mal zu gucken, wie stehe ich eigentlich, oder habe ich irgendwo gerade Verspannungen, die mich in eine andere Position ziehen und so weiter, der kommt recht selten, glaube ich, noch vor. Von daher ist das ein sehr guter Aspekt. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, wenn was verspannt ist oder so und man sich in eine andere Position dadurch automatisch zieht, da ist natürlich auch der Wurfwinkel und alles verschoben. Hast du da Aspekte, ich sag mal jetzt vielleicht, dass man praktisch was umsetzen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Turnieren fahre oder so und ich merke nach dem ersten Spiel, mir zwickt's da und ich habe da irgendwie so das Gefühl, ich bin da verzogen. Hast du irgendwie, würdest du sagen, zum Beispiel diesen Massageball, den ich bei euch mitgenommen habe, dass es Sinn machen könnte, als Dartspieler sowas mit in der Tasche zu haben und dann vielleicht so beim Turnier irgendwelche Übungen zu machen, um sich da zu entspannen?
Auf jeden Fall. Wir differenzieren in der Physiotherapie letztendlich zwei Bereiche, ne? Also A, diesen Akutbereich. Ich habe jetzt gerade ein Problem, was ich in den Griff kriegen muss. Also ich bin gerade beim Spiel, ich habe gerade 5 Minuten Pause, mir tut irgendwie was weh. Und dann gibt es natürlich den Bereich, wo ich jetzt sagen mal, das ist eher der chronische Teil, wo ich sage, ich muss langfristig irgendwie daran arbeiten, dass mein Problem nicht immer wieder auftaucht. Das, was du gerade ansprichst, ist ja dann dieser Akutbereich, und da ist die Fascia-Release-Technik, was man mit diesem, ich nenne es jetzt mal Massageball halt macht, wahnsinnig effektiv. Die Idee ist einfach die, dass ein verspannter Muskel sich entspannt, wenn man mit einem gleichmäßigen Druck diesen Muskel konfrontiert. Das heißt, man geht einfach auf die Stelle, die wehtut, mit dem Finger oder mit dem Ball oder mit einer Türklinke oder womit auch immer, was man zur Hand hat, einfach drauf und drückt konstant gleichmäßig auf diesen Punkt. Der Muskel entspannt sich durch den Druck, und im Zeitraum von im Normalfall 30 bis 60 Sekunden lässt dann der Schmerz deutlich nach, bis er irgendwann nur noch der Druck des Fingers dann ist. Dann ist der Muskel für den Moment erstmal ein Stück weit lockerer, der Schmerz lässt nach, und dann könnte ich am Brett wieder den nächsten Pfeil werfen. Es ist eine Technik, die wirkt super schnell, super effektiv, allerdings nicht langfristig. Das ist eine reine Symptombehandlung. Ich mache den Muskel locker, er wird schmerzfrei. Der Grund, warum er sich verspannt hat, ist deswegen meistens aber nicht weg. Aber das ist auch gar nicht das Ziel bei einer Akutbehandlung. Es geht nur darum, jetzt schnell wieder auf Vordermann zu kommen. Also diese Technik, Myofascial Release, Faszien Release, Triggerpunkttechnik, da gibt es verschiedene Namen für, funktioniert wahnsinnig gut. Die wichtigsten Muskeln dafür haben wir auch in der Online-Physiotherapie für die Leute mal mit Videos drin. Das heißt, man braucht bloß kurz reingucken. Okay, Schulter tut weh, welche Muskeln könnten es sein? Druck und Attacke.
Durch unser ganzes PC- und Handyarbeiten, was ja die meisten auch von euch, die zuhören, mit Sicherheit als ein Problem im Alltag haben, ist es ja auch oft so, dass wir so nach vorne quasi verzogen sind. Also bei mir ist es ja auch so, dass die sozusagen die Schulter nach innen rotiert aussehen. Das ist ja so ein ganz klassisches Symptom, was überall auch irgendwie beschrieben wird. Aber im Dart wirkt sich das aus meiner Sicht halt sehr stark aus, weil man kann ja sich mal einfach ans Board stellen, auch ihr, wenn ihr zu Hause heute Abend nochmal trainiert oder was auch immer, und mal einmal bewusst sozusagen die Brust rausheben und die Schultern wirklich in eine richtige Position begeben und dann mal den Pfeil hochheben und wie der Winkel ist. Oder wenn man in dieser PC-Haltung ist sozusagen und nach vorne so nach innen gezogen ist, das ist ein völlig anderer Winkel, aus dem man wirft. Man kann natürlich auch mit dem anderen irgendwie klarkommen, aber auf jeden Fall ist es quasi was, was extrem beeinflusst. Hast du da auch irgendwie einen Impuls für alle, die diese dolle Problem haben, dass diese, ja, ich nenne es jetzt mal Schulter nach innen rotiert, ist, was man da dagegen am besten machen kann?
Also auch in der Grund, die natürlich hier wieder sich erstmal bewusst machen, was man da macht. Ne? Ich finde es immer extrem spannend, sich entweder mal vor einen Spiegel zu stellen und sich da anzugucken. Noch effektiver ist es, sich da einfach mal zu filmen. Also stellt mal eine Kamera vor euch hin, also irgendwie in Richtung, dass ihr euch dann beim Werfen filmen könnt, vielleicht einmal von der Seite, einmal von vorn und guckt euch das dann mal an. Selbst wenn man jetzt kein geschulter Therapeut ist, kann man da schon oft Dinge erkennen, wo man sich denkt, uiuiuiui. Das sieht schon wild aus. Ne? Und das Zweite, wenn man das dann einmal gesehen hat, wäre dann einfach zu aktivieren, was die entgegengesetzte Muskulatur ist. Das heißt, wenn ich halt mit einem runden Rücken stehe, kriege ich ja eher die vordere Brustmuskulatur zum Beispiel in eine Spannung rein. Und durch dieses Verlängern der Rückseite werden diese Muskeln auf der Rückseite halt im Tonus etwas nachgeben. Das heißt, die Muskelspannung sinkt. Wenn ich jetzt hingehe mit einer relativ einfachen Übung, zum Beispiel mich mal auf den Boden lege, die Arme 90 Grad seitlich abspreize und dann mal die Arme gegen den Boden nach hinten drücke, dann aktiviere ich damit meine rückwärtige Schulterpartie und setze dem vorderen Brustmuskel so ein bisschen was entgegen. Und das führt dann schon oft dazu, dass man zumindest für einen Zeitraum von ein paar Minuten vielleicht in eine etwas aufgerichtete, ein bisschen mehr ausbalanciertere Haltung kommt. Also diese Übung kann man auch im Stehen an einem Türrahmen machen. Also du machst einfach die Tür auf, stützt dich in den Türrahmen, nimmst die Arme 90 Grad zur Seite und drückst dann den Rumpf nach vorn, indem du die Arme gegen den Türbalken drückst, gegen diesen Türrahmen. Funktioniert super gut, super schnell. Wichtig ist, hohe Intensitäten da rein zu bekommen. Also nicht bloß ein bisschen halbherzig drücken, sondern schon mal mit Kraft, damit der Muskel merkt, dass er gerade gefordert wird. Und dann diesen Effekt einfach nutzen, um dann halt in dieser etwas besseren Muskelspannung gleich die nächsten Würfe zu machen, damit das Gehirn merkt, okay, wir haben jetzt eine andere Muskelsituation und trotzdem muss der Ablauf weiter funktionieren. Weil das ist eine so eine Thematik, die immer wieder ein Problem ist, in dem Moment, wo du anfängst, in so ein System einzugreifen, also ein Muskelkörpersystem, was sich seit Jahren positioniert, wird das natürlich im Körper verschiedene Veränderungen erzwingen. Also da sind Muskeln jetzt anders gespannt, da fühlen sich Positionen anders an und du musst die Motorik neu darauf ausrichten. Deswegen ist es immer sinnvoll, nicht einfach eine Übung zu machen, sondern sie gleich wieder mit der sportlichen Aktivität zu verknüpfen. Also nachdem ich den Muskel zum Beispiel mit dem Drücken locker gemacht habe, gleich wieder einen Pfeil werfen. Nachdem ich Spannung im Rücken aufgenommen habe, gleich wieder ans Brett gehen, einen Pfeil werfen. Das bringt einen höheren Übertrag in den Alltag, in die Automatisierung, als wenn ich das zu weit voneinander loslöse.
Soweit ist super, auch so gerade Übungen, die man irgendwie jetzt im Türrahmen oder so machen kann, weil soweit ist natürlich top, wenn man das einmal für sich herausgefunden hat, dass soweit funktioniert, weil du kannst überall auch bei jedem Turnier und so weiter einfach mit einbauen und dann sozusagen hast du so kleine, ja, kleine Tools, die du dir aufbauen kannst, die dir immer wieder in den richtigen Situationen helfen können. Wie ist denn das ein weiteres Thema, was auch ein großer Aspekt ist, ist der Stand. Viele stehen auch verdreht mit dem Fuß, ich selber ja auch, also seitlich an der Bordkante sozusagen. Und dann hat man oft das Problem, dass man das Bein sehr stark festmacht, also sehr durchstreckt. Und dadurch hat man natürlich auch eine extreme Spannung im Kniebereich. Ich selber merke mittlerweile schon öfter, dass ich so Probleme habe einmal im Fuß selber, sozusagen in der Innenseite, dass das schnell anfängt, dann sozusagen leicht weh zu tun, weil das zu viel Spannung hat, so fühlt es sich jedenfalls an. Oder im Knie hat man halt auch manchmal dann so Probleme und das kenne ich auch von vielen. Was würdest du da sagen, ist zu tun, um das irgendwie zu verbessern?
Die Sache beim Knie ist ganz häufig so, dass das Knie eigentlich immer ausbaden muss, was der Fuß oder das Hüftgelenk nicht macht. Das heißt, das Knie ist mittendrin und kriegt alles ab. Der Fuß als Struktur kann natürlich seine Statik selber so ein bisschen organisieren, hängt aber an diesem riesenlangen Bein dran und müsste sehr viel mehr Arbeit leisten, wenn er es alleine machen müsste. Der Schlüssel für einen stabilen Fuß, für ein stabiles Knie und also dementsprechend auch für einen stabilen Stand ist eigentlich eher der Gesäßmuskel, also das Becken. Diese zentrale Position im Körper, das Becken, ist der Ausgangspunkt für Kräfte, die auf den Körper einwirken. Sowohl von unten über die Beine, als auch von oben über die Arme und den Rumpf. Das heißt, man muss darauf hinarbeiten, dass man im Stand in der Lage ist, über seine Gesäßmuskulatur seine Beine zu positionieren. Mal ein praktisches Beispiel dazu. Wenn ich mich hinstelle mit beiden Füßen parallel, einfach ganz normal im Stand, und dann meine Knie mal mehr oder weniger locker lasse, dann rotieren die nach innen in so eine X-Bein-Stellung rein. Das heißt, in dem Moment, wo der Gesäßmuskel loslässt, klappt mir das ganze System ins X-Bein. Wenn ich dann meinen Gesäßmuskel wieder anspanne, praktisch meine Knie nach außen drehe, dass die Kniescheiben wieder nach vorne schauen, dann richtet sich zeitgleich nicht nur das Knie auf, sondern auch zeitgleich der Fuß unten im Gewölbe. Das heißt, ich kriege über das Anspannen im Lendenbecken-Gesäßbereich eine Spannung generiert, die das komplette Bein aufrichten. Wir haben immer wieder das gleiche Problem, dass die Leute oft nicht in der Lage sind, zentral, also im Rumpf, Lendenbeckenbereich, Spannung zu entwickeln und darauf mit einer erhöhten Muskelspannung in den peripheren Körperteilen reagieren. Das heißt, wenn der Rumpf nicht arbeitet, werden die Arme fest, werden die Beine fest. Jetzt sind die Beine und die Arme aber nicht dafür da, die Haltung zu generieren, sondern die sind für Bewegungen verantwortlich. Also speziell auf Dart, ich muss ja den Pfeil mit dem Arm werfen und kann nicht über den Arm meinen Rumpf stabilisieren. Das heißt, der Schlüssel zum Erfolg liegt in den zentralen Strukturen, im Rumpf, im Becken, Gesäß. Da muss man dran arbeiten. Und dann wird auch der Stand effektiver, besser, ausdauernder vor allen Dingen auch.
Und das würde quasi bedeuten, vor allem auch ein initiiertes, sag mal, Kräftigungstraining für Bauch, Rücken und Arschmuskulatur durchzuführen, oder?
Ja, also ja, in der Grundidee auf jeden Fall. Die Frage, die jetzt dann immer kommen muss, ist natürlich, welche Übung nutze ich denn dann? Also zum Beispiel, wenn man jetzt Bauchmuskeln nimmt, das war so ein Paradebeispiel, ich muss meine Bauchmuskeln trainieren. Was wäre die erste Idee? Sit-ups machen. Jetzt ist aber die Problematik, dass der Bauchmuskel natürlich Sit-ups als Bewegung machen kann. Ein Sit-up ist ja nichts anderes, als den Rücken einzurollen und wieder zu strecken. Die Frage ist nur, ist denn das eine Funktion, die ich im Alltag brauche? Also wann muss ich mich denn mal im Rücken mit Kraft einrollen und wieder aufrichten? Das kommt eigentlich selten vor. Die Funktion, die unser Bauchmuskel aus meiner Sicht im Alltag viel häufiger erfüllen sollte, ist die Wirbelsäule zu stabilisieren. Das heißt, sie aufzurichten und gegen Kräfte, die von außen einwirken, eben zu halten. Deswegen müssen wir nicht den Rumpf einrollen trainieren, sondern wir müssen die Wirbelsäule stabilisieren, trainieren. Ich hoffe, ihr weißt oder ihr hört, ihr wisst, was ich meine damit. Es ist einfach eine Funktionsfrage. Das kann man auch vergleichen mit dem Schulunterricht. Wenn ich in Mathe nicht durchsehe, muss ich nicht Deutschunterricht üben oder Geografie, da muss ich Mathe üben. Es ist das gleiche Gehirn, es ist auch Schule, es ist auch Lernen, aber es ist eine andere Funktion. Und das gleiche haben wir mit den Muskeln halt im Gesäß, Bauch, wo auch immer. Also Krafttraining in einer gewissen Art und Weise ja, allerdings mit Übungen, die die Funktion trainieren, die ich erreichen möchte. Und wenn ich möchte, dass mein Gesäßmuskel in der Lage ist, mein Knie zu positionieren, dann muss ich mich halt hinstellen und versuchen, mein Knie in die Position zu bringen, wo ich es haben möchte und in der Position dann verschiedene Aktivitäten dazuzunehmen, die das provozieren, dass ich mein Knie aus der Position verliere, aber natürlich nicht kaputt mache. Wenig helfen würden zum Beispiel Kniebeuge. Ne? Weil eine Kniebeuge trainiert natürlich den Gesäßmuskel und die Oberschenkel und alles richtig. Allerdings mit einer Funktion, die ich beim Dart nicht brauche. Also wahrscheinlich spielt keiner von euch in einem 90 Grad gebeugten Knie. Ne? Habt alle lange Beine. Deswegen machen Kniebeuge funktionell betrachtet für diese Sportart keinen Sinn.
Es ist ja auch so, dass ich denke, dass sich da ganz viel entwickeln wird in den nächsten Jahren und auch Monaten. Generell, dass Spieler, die sehr ambitioniert sind sozusagen und ein gutes Grundniveau erreicht haben und vielleicht auch Ambitionen haben, sozusagen alles rauszuholen aus ihrem Talent, das auf jeden Fall als Aspekt mit aufbauen werden, dass sie sozusagen ein initiiertes Training für den gesamten Körper mit einfließen lassen und dann vielleicht mal eine Stunde weniger an Bord stehen und lieber die dafür nutzen. Deshalb finde ich das sehr spannend. Denn genauso ein Thema ist ja auch die Schulterbeweglichkeit, die ja beim Dart natürlich auch eine Riesenrolle spielt, genauso wie das Ellbogengelenk. Da gibt es auch viele Probleme bei Spielern, die lange spielen. Und ich gehe mal davon aus, dass auch bei diesen beiden Aspekten der Hauptansatz dann darin liegen würde, sozusagen eine grundlegende gute Beweglichkeit wiederherzustellen, die vielleicht dann eingeschränkt ist, oder?
Genau. Also erstmal der Ansatz, dass sich dieser Sport professionalisiert, ist auf jeden Fall super notwendig, weil letztendlich immer das gleiche Spielchen ist. Der Preis für Hochleistung oder für Höchstleistung ist immer die Gesundheit. Ja, das heißt, wenn ich halt 10.000 Pfeile am Tag werfen will, um richtig gut zu werden, dann wird das irgendwo sein Tribut fordern. Aber wenn ich dazu dann noch eben ein schlechtes, grundlegendes Körperniveau habe, wird es halt richtig mies. Ne? Und dieses Motto, weiß ich, Sportler ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt, das funktioniert in einem gewissen Level vielleicht, aber auf höchster Ebene irgendwann nicht mehr. Vor allen Dingen nicht, wenn Leute anfangen, sich sportlich zu betätigen. Die kriegen dann einfach 3, 4, 5, 10% mehr Leistung aus ihren Würfen raus, und dann hängen sie halt die anderen, die es nicht machen, ab. Und wenn wir jetzt diese ganze Thematik auf den Ellbogen, auf die Schulter betrachten, hast du auf jeden Fall recht, dass es da auch Möglichkeiten gibt und auch Notwendigkeiten gibt, das zu trainieren. Und da ist es ein Stück weit ähnlich wie am Bein auch. Da meinte ich ja, der Gesäßmuskel bildet die Basis für eine stabile Beckenposition, für ein stabiles Bein, für ein stabiles Knie. Am Schultergelenk bzw. am Ellenbogen ist es halt so, dass das Schultergelenk als Basis für den Ellbogen dient. Allerdings das Schultergelenk ja auch wieder auf der Brustwirbelsäule drauf liegt und da seine Basis hat. Und wenn dann die Brustwirbelsäule eher so eingerollt ist, wie wir das ja vorhin schon mal kurz angesprochen hatten, dann wird sich auch die Schulterblattposition verändern. Das heißt, die kippt so ein bisschen nach vorne, unten, außen. Und dadurch hängt dann das Schultergelenk irgendwie so halb in der Gegend rum. Und da dann eine gezielte Bewegung aus dem Arm zu steuern, ist halt sehr, sehr schwer. Das heißt, auch da muss es darauf hinlaufen, dass wir erstmal zentral wieder eine Position entwickeln. Also die Brustwirbelsäule wird erstmal aufrichten lernen, wie man die Streckung zu bekommen, damit das Schulterblatt sich an seiner Rückseite des Rumpfes positionieren kann. Und dann kommt eigentlich erst die Idee mit dem Arm. Also wir müssen oft erstmal ein Stück zurückgehen. Und wenn es dann natürlich dann zusätzlich noch Mobilitätseinschränkungen in den Gelenken gibt, dann wird es halt doppelt kriminell, weil so eine Bewegungseinschränkung unter Umständen natürlich schon mal dazu führt, dass ich Schmerzen kriege. Auf der anderen Seite aber auch zu Bewegungsarmut führt. Das heißt, wenn ich halt bloß noch irgendwie 10% Bewegungsspielraum im Gelenk habe, dann kann ich halt auch nur noch in diesem kleinen Bereich mich bewegen. Und das führt dann oft zu Überlastungen, die dann halt die nächsten Probleme mit sich führen könnten. Also die Mobilität in dem Gelenk zu trainieren, ist schon von entscheidender Bedeutung. Allerdings muss man hier wieder genau überlegen, wie stelle ich das sinnvollerweise an.
Ich glaube auch, dass das halt von vielen Spielern und doch natürlich von außen oft unterschätzt wird, dieses ganze Thema Dart, von einer jetzt Belastung für den Körper. Denn natürlich sagst du jetzt erstmal ja 20 Gramm nach vorne werfen, da brauchst du jetzt an sich wahrscheinlich nicht das ewige Training für. Aber dadurch, dass die Bewegung halt immer so gleich ist und man ja auch versucht, vor allem sie wirklich immer gleich abrufen zu können, das ist ja eigentlich die ganze Kunst beim Dart irgendwo, dass ich es hinkriege, den guten Wurf immer wieder zu wiederholen, ist das halt schon hardcore, wenn man sich eigentlich überlegt, sag mal, man ist jetzt ambitionierter Spieler und trainiert sehr viel und spielt 2 Stunden am Tag in dieser Haltung die ganze Zeit. Das ist dann, würde ich mal sagen, schon eine relativ hohe Belastung für den Körper, was jetzt so diese ganze Thematik der Haltung und so weiter angeht, ne?
Genau, also die Belastung resultiert ja nicht immer nur aus dem Gewicht, was man da bewegt. Ne? Wenn du hast so einen Pfeil mit 20 Gramm, rein theoretisch ist das gar nichts. Ne? Aber die Wiederholung und die immer wiederkehrende Wurfbewegung, die macht die Belastung halt hoch. Ne? Definitiv. Also das ist schon, also das ist eine Sportart, die vom System sehr viel abverlangt. Ne? Auch wenn man denkt, man steht ja nur rum und wirft einen Pfeil. Aber damit das perfekt läuft, müssen extrem viele Komponenten in so einem Körper miteinander agieren. Das sind nicht nur die Muskeln und die Gelenke, das sind dann ja am Ende auch das ganze Nervensystem, was diese Muskeln und Gelenke irgendwie steuert. Da kommt dann irgendwann natürlich auch der ganze Aspekt mit Energie dazu. Wenn ich dann halt, weiß ich, hochkonzentriert spiele, da muss ja ein Haufen Energie verbrannt werden, damit das im Gehirn überhaupt noch alles funktioniert. Auch die Ernährung spielt dementsprechend eine nicht unwesentliche Rolle. Wenn ich dann halt nur Burger und Pommes in mich reinhämmer, dann wird halt die Leistung irgendwann auch nicht mehr da sein. Die nächste Komponente, die wichtig ist, natürlich auch dieser ganze psychische Aspekt. Ne? Sobald ich mich halt ablenken lasse, wird wahrscheinlich wieder ein 0,5% oder auch 5% oder wie auch immer an Leistung verloren gehen. Und die Konzentration hochzuhalten über viele, viele, viele Minuten oder Stunden bei einem Turnier vielleicht, ist halt auch nicht von der Hand zu weisen, super, super anstrengend.
Ja, ich finde es super spannend, weil es ist so, wir hatten jetzt ja auch vor einigen Folgen einen Mentaltrainer hier zum Beispiel zu Gast, der gerade auf diese psychischen Komponenten eingegangen ist und Co. Und ich finde es sehr interessant, auch aus Amateurspielersicht. Ich bin ja selber auch jetzt nicht auf einem Niveau, was irgendwie nah an die Profis rangeht. Aber ich glaube, dass diese ganzen Aspekte für jeden interessant sind, egal auf welchem Level man spielt. Weil der, sag ich mal, vielleicht sehr viel Talent hat und schnell sehr gut wird, der kann damit ein paar Prozent rausholen, die dann vielleicht den Sprung zum Profi schaffen, also oder ihm ermöglichen. Und der normale Amateurspieler ist und selbst, ich sag mal, er spielt jetzt einen 50er-Schnitt nur, weil der normale Amateurniveau ist sozusagen, kann man das vielleicht anheben auf 55 durch so eine Aspekte. Und das ist ja was, worum es am Ende geht in dem Sport, egal auf welchem Niveau man ist. Man will ja sich selber verbessern mit der Zeit. Und da sind diese ganzen Aspekte, die jetzt erst so langsam überhaupt so richtig auf den Tisch kommen, glaube ich, und da versuche ich auch zu helfen, dass das passiert, auf jeden Fall eine große Hilfe dabei. Also da wird sehr, sehr viel auch noch passieren in diese Richtung. Und ein Thema, das hattest du jetzt auch gerade schon so kurz angeschnitten, dass die Sachen ja miteinander auch alle harmonieren müssen im Körper. Was auch für viele ein Thema ist und auch gerade für mich, sind Bewegungen, die man sich durch Wiederholungen falsch antrainiert, wie man damit umgeht, die dann eventuell wieder rauszukriegen. Also ich kann mal ein Beispiel von mir nehmen. Bei mir ist es so, wenn ich werfe, ich bin ja Linkshänder, immer wenn ich den Pfeil mit links loslasse, hebe ich rechts meinen Arm an. So, und das sind Sachen, die natürlich jede Bewegung, die mehr im Körper stattfindet, die lässt sich natürlich öfter den Pfeil verziehen und ist deshalb nicht so optimal. Und das sind auch so Themen, die haben viele. Wie würdest du damit umgehen? Also, wie kriegt man eine Bewegung wieder raus, die man eigentlich ja nicht haben möchte?
Also das ist unter Umständen gar nicht so wirklich einfach, weil Automatisierung die, ich sag mal so, das Hauptziel unseres Gehirns ist. Prozesse zu automatisieren führt dazu, dass unser Körper weniger Energie verbraucht. Das Gehirn muss nicht jedes Mal drüber nachdenken, wann muss ich jetzt was machen. Es nutzt einfach dieses Muster, was es kennt, und führt es immer wieder durch. Wenn man jetzt Automatismen umtrainieren möchte, bedarf das sehr, sehr viel Wiederholung. Man spricht in einer Theorie von 30.000 bis 100.000 Wiederholungen, um so einen Automatismus wieder rauszubekommen. Wohlgemerkt 30 bis 100.000 richtige Wiederholungen. Ja? Und wenn ich dann immer wieder 10.000 einbaue, die wieder so halbherzig sind, dann dauert es noch länger. Das heißt, der beste Weg wäre tatsächlich, sowas gar nicht erst einzureißen. Also sich sowas gar nicht erst anzugewöhnen. Ja? Von Anfang an immer am besten jemand an der Seite zu haben, der ein Stück weit guckt, wie ist die Technik, wie werfe ich? Und auftretende Fehler möglichst sofort zu korrigieren, damit sich es gar nicht erst automatisiert. Wenn das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist und man hat sich jetzt sowas angewöhnt, dann ist es auch hier wieder natürlich super wichtig, sich das erstmal bewusst zu machen, sich reinzuspüren, das zu merken, was man da macht. Mit Video wieder arbeiten, mit Fotos, mit Spiegeln eventuell. Und dann würde ich immer empfehlen, zu versuchen, die Bewegungsabläufe vielleicht ein Stück weit zu zerlegen. Dass man sagt, okay, man macht es erstmal etwas einfacher. Zum Beispiel, dass man sagt, okay, ich übe erstmal nur die Bewegung des Wurfes, ohne den Pfeil wegzuwerfen, und mache die erstmal ein Stück langsamer. Also ich nehme das Tempo raus. Weil in dem Moment, wo ich es langsamer mache, habe ich mehr Zeit zu prüfen, zu spüren, was ich da mache. Also über das Tempo reduzieren und das Zerlegen des Gesamtbewegungsablaufes in Einzelelemente kann man unter Umständen da schon sehr viel erreichen. Man kann anfangen ich sage jetzt mal, zu verbieten, dass ich sage, okay, wenn mir der Arm nach hinten immer wieder hochhebt, der geht einfach mal in die Hosentasche. Also ändere was an deiner Grundhaltung, damit dein Gehirn diesen alten Automatismus nicht mehr durchführen kann. Um darüber halt Wiederholungen zu generieren, die aus diesem Muster rauskommen. Also bewusst Veränderungen in den Wurfmechanismus einbauen. Um Gewohnheitsmuster loszuwerden, kann man auch probieren. Im Endeffekt muss man das so ein bisschen raustesten, was bei dem Einzelnen hilft und was nicht. Aber ich denke, diese beiden Mechanismen verlangsamen, vereinfachen, weglassen von Einzelelementen, um mehr Fokus auf die eigentliche Komponente zu bekommen, die man dann trainieren möchte.
Ja, sehr spannend, doch gerade diese Aspekte was zu verändern. Zum Beispiel bei mir selber, ich spiele jetzt aktuell nicht so viel wegen zeitlichen Gründen, aber ich habe mir selber zum Beispiel auch vorgenommen, dass ich mal probieren möchte, den rechten Arm auf den Rücken zu nehmen, quasi beim Werfen. Weil dann kann dieses Abheben halt nicht mehr passieren. Das ist genau das, was du gerade sagst. Also da kann man, glaube ich, recht viel sozusagen mal ausprobieren selber. Und ein Thema, was auch immer wieder aufkam, da weiß ich jetzt nicht, ob das sozusagen voll in euren Fachbereich drin passt, aber ich wollte es auf jeden Fall mal mit aufnehmen, ist das Thema dominantes Auge. Der Mensch hat ja eigentlich immer ein Auge, was sozusagen dominant ist. Und das kann man ja auch recht schnell mit ein paar Übungen für sich rausfinden. Und viele haben das Problem, dass sie eine Kreuzdominanz haben. Das heißt, so ist es bei mir auch, ich bin Linkshänder und rechts ist eigentlich das Auge, was die Führung hat. Und da hast du das Problem, oder viele sagen jedenfalls, dass es ein Problem ist, dass du ja eigentlich den Pfeil eher vom Arm her eher vor dem Auge dann sozusagen hast, was nicht dominant ist und dadurch deine Hand-Augen-Koordination nicht so ist, wie sie eigentlich sein müsste. Ist das ein Thema, was sozusagen auch irgendwie bei euch eine Rolle spielt im Umgang mit Sportlern, also das ganze Thema die Augenkoordination?
Ja, jein. Also es gibt Therapeuten, die in dieser ganzen Neuroathletik-Disziplin sehr, sehr viel arbeiten und auch sehr viel mit den Augen machen. Ich habe da persönlich weniger Erfahrung mit, auch wenn ich weiß, dass es sicherlich ein Aspekt ist, der relevant ist. Es gibt aber ja zu viele Dinge, auf die man sich konzentrieren könnte, dass ich den Bereich für mich noch nicht wirklich erschlossen habe. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man merkt, dass es da Defizite vielleicht gibt, darüber nachzudenken und sich einen Therapeut zu suchen, der einem da helfen kann. Es ist halt ein sehr spezielles Thema, was für uns in der täglichen Arbeit zu selten auftaucht, als dass ich das im täglichen Aspekt hätte.
Ja, super spannendes
Aber
Thema
beschäftigt
auch.
euch gerne damit, es wird nicht schaden.
Definitiv nicht. Und genau darum geht es ja auch, dass man sozusagen überall dann irgendwie jetzt nach und nach in Deutschland in der Szene auch die Impulse aufbaut, dass jeder das findet, was für ihn passt. Wir sind von der Zeit schon fast wieder am Ende. Ich glaube, sehr, sehr viele spannende Aspekte mit drin auf jeden Fall. Und wenn jetzt jemand zu dir kommt, Florian, und sagt, so, ich spiele gut, ich spiele vielleicht schon Bundesliga oder so und ich würde gerne den Sprung zu den Profis irgendwann schaffen. Kannst du mir einen Trainingsplan irgendwie was schreiben, sozusagen, dass ich perfekt gerüstet bin für sozusagen meinen sportlichen Weg? Was würdest du sagen, wie viel Zeit pro Tag müsste jemand aufbringen für Übungen und so weiter, um da perfekt abgestimmt zu sein?
Pauschal schwer zu sagen. Das Problem ist immer die Frage, hat derjenige schon irgendwelche Beschwerden oder sagt er, mir geht's super gut, ich will einfach nur noch besser werden. Wenn Beschwerden vorliegen, muss man unter Umständen natürlich ein bisschen tiefgreifender arbeiten. Da lässt sich dann halt schwer differenzieren, wie viel Zeit man braucht. Aber im Normalfall ist es bei uns in der Praxis so, dass wir den Patienten ein Hausaufgabenprogramm mitgeben, was ein tägliches Pensum von etwa 30 Minuten beinhaltet. Das ist einfach ein Zeitraum, den viele Leute integriert kriegen in den Tag, der auch auf der anderen Seite ausreicht, um genug Intensitäten und Zeit zu entwickeln, dass sich was verändern kann. Unser Ziel ist es eigentlich immer, Übungen zu finden, die man A im Alltag anwenden kann, ohne riesengroß Gerätepark dafür zu brauchen, ohne sich riesig umzuziehen oder was weiß ich. Ne? Das heißt, man kann normalerweise alles, was wir mit den Leuten machen, in den Tag integrieren und während man eh gerade irgendwas macht, gleich anwenden. Dadurch ist diese halbe Stunde relativ viel oder wenig. Wir haben jetzt auch im Zusammenhang mit dem Podcast heute und auch mit dem Artikel bei dir in der Rising Darts Zeitung ein Trainingsprogramm für Dartspieler entwickelt. Das ist bei uns in der Online-Physiotherapie mit drin. Da habe ich die wichtigsten Aspekte mal zusammengetragen, die aus meiner Sicht für eine grundlegende Körperfähigkeit notwendig sind, damit man beim Dart A eine ja, ich sag mal, langfristigen Überlastungen und Verletzungen bekommt und B, auch in der Technik noch ein Stück weit besser werden kann. Ich denke, dass man, wenn man da täglich 20 bis vielleicht 30 Minuten investiert, sehr viel erreichen kann.
Ja, das ist super cool, gerade weil ich weiß, viele der wirklich ambitionierten Spieler und so, die stehen noch 2, 3 Stunden am Tag oft an Bord. Wenn man dann vielleicht eine halbe Stunde davon eher für sowas nutzt, kann das, glaube ich, durchaus ein ganz guter Weg sein, das zumindest auch mal auszuprobieren. Also wir schieben euch unten, wie gesagt, in die Beschreibung und in die Shownotes nochmal die Links rein. Wie gesagt, ich nutze das selber auch, das Online-Portal und finde, dass ihr das auch sehr, sehr gut aufgebaut habt. Also das ist sehr einfach verständlich. Auch jetzt sozusagen mit der Dart-Kategorie, wo man dann alles sortiert findet und nicht selber sich sozusagen durcharbeiten muss durch Videos, die man vielleicht selber nicht braucht. Also das ist auf jeden Fall was, was ich selber sehr gut empfehlen kann. Also schaut da gerne mal rein. Ich glaube, da kann man für wenig Geld sehr viel Hilfe erlangen und ihr könntet ja auch einfach mal testen. Müsst nicht gleich ein langfristiges Abo abschließen, sondern ja, könnt erstmal auch reinschauen, wie gesagt, für einen kleinen Taler und direkt viel Hilfe erlangen, die euch mit Sicherheit helfen wird an Bord und auch so im Alltag. So sieht jedenfalls bei mir. Ja, dann sage ich an der Stelle schon mal schönen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Dir ganz herzlichen Dank, Florian. Und ich übergebe an der Stelle wie immer das Schlusswort gerne an den Gast.
Oh, habe ich mir gar kein Schlusswort überlegt. Nee, kein Problem, dann denke ich mir spontan was aus. Also, vielleicht noch eine Sache zum Abschied. Für mich als ehemaliger Radsportler, der auch eine eigene Sportvergangenheit hat, war es und ist es eigentlich immer super wichtig, dass man versucht, möglichst das zu machen, was einem Spaß macht im Training, weil nur dann wird man es langfristig machen. Und Spaß machen tut normalerweise das, was einem auch hilft. Das heißt, die beste Übung, die dir jemand sagen kann, kann sinnvoll sein oder auch nicht, wenn du sie nicht machst, weil sie dir irgendwie auf den Wecker fällt, such dir andere Übungen oder andere Sportarten als Ausgleich oder sowas, ne? Also versuch immer irgendwie mit Spaß bei der Sache zu bleiben, und die Dinge umzusetzen, die dir Freude bringen. Ansonsten, wird das nicht lange funktionieren. Und egal wie, ich wünsche dir viel Erfolg mit all deinen Würfen, die du machst, mit all deinen körperlichen Problemen, die du vielleicht schon hast, dass du sie loswirst. Und vielleicht sehen wir uns mal im Rahmen der Online-Physiotherapie oder auch vielleicht hier bei uns in der Praxis. Ich würde mich freuen. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Rising Darts.
Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.